finde ich, dass das derzeitige Schulsystem da irgendwie da förderlich verhält. Nee, finde ich gar nicht. Weil Schule ist aus meiner Sicht one size fits all.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Frederik Harcourt. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Herzlich willkommen zur Folge 5 von Schule des Lebens. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einstarten. Ich habe einen ganz besonderen Gast, den Pascal Feit, den ich sehr kenne, sehr lange kenne, sehr schätze. Und ich freue mich, Pascal, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
Frederik, vielen, vielen Dank für die Einladung. Alle Zuhörer, Zuschauer, hallo, herzlich willkommen.
Sehr schön. Sag mal, lieber Pascal, vielleicht in 2, 3 Sätzen die, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
Ich bin Pascal Fey, 42 Jahre alt, Familienvater von 2 wunderbaren Kindern und Mann einer wunderbaren Frau und bin Unternehmer seit jetzt 20 Jahren, habe studiert einen Tag und habe danach, kein Scherz, mein erstes Unternehmen gegründet und das hat mich dann auch nie wieder losgelassen. Also bin halt einfach Unternehmer durch und durch, internetlastig, versandhandelslastig, coachinglastig und das ist das, was ich liebe.
Und sag mal, Pascal, wie alt sind deine Kinder?
Meine Tochter Nala ist 10 und mein Sohn Pablo ist 6. Beide also in der Schule.
10 und 6, das ist dann, was ist das dann? Erste und vierte Klasse. Erste und vierte Klasse. Und erzähl mal, Pascal, deine Erinnerung an die Schulzeit. Was sind, wenn du an die Schule zurückdenkst, was ploppen da bei dir so für Gedanken hoch?
Boah, ganz unterschiedlich. Grundschule, muss ich sagen, ist bei mir so heile Welt. Da war alles gut, da waren alle lieb und vor allen Dingen, da war ich gut. Danach kam ich aufs Gymnasium und tatsächlich von Tag 1 an auf dem Gymnasium änderte sich das. Ich hatte auf einmal in Mathe eine 5. Und das ist ja gar nicht daran zu denken gewesen während der Grundschule, weil wie gesagt, da war alles gut, da war ich gut. Auf einmal war ich 5er-Schüler in Mathe und im Rest eher Durchschnitt. Und das von einem eigentlich recht guten, soliden Grundschüler. Also war auf einmal die gymnasiale Laufbahn bis zur Oberstufe für mich geprägt durch Versagensängste und Druck auf der einen Seite und aber auch sicherlich jemanden in mir als junger, heranwachsender Mensch, der viel groben Unfug im Kopf hatte. Ich wollte mich gar nicht mal so recht an die Regeln halten, habe die Dinge für mich hinterfragt und bin da sehr stark angeeckt, habe aber damals nicht für mich verstehen können, dass das vielleicht sogar was Gutes ist, sondern ich habe halt immer gedacht, naja, gehöre halt nicht so zu den Guten und Schlauen. Aber dennoch kann ich unterm Strich sagen, war das eine sehr irre lustige Zeit, weil die Zeit mit meinen Freunden halt tatsächlich dieses eher negative Druckverhaftete überwiegt.
Gab es einen Fach, Pascal, in dem du richtig brilliert hast oder hast du dich dann eher so durch sozusagen die Oberstufe da durchgeschlängelt?
Es gab 3 Fächer, in denen ich brilliert habe. Das war auf der einen Seite Pädagogik, also Erziehungswissenschaften hieß das Wort, aber Pädagogik. Da hatte ich auch einen Leistungskurs und habe auch meine Abi-Klausur mit 1+ gemacht. Und Englisch und Sport. Aber das mit Sport kannst du jetzt nicht so richtig viel anfangen. Aber das waren die 3,
ja. Ja, bei mir war, ich hatte Leistungskurs Sport auch und Französisch. Ja, und Französisch, weil das hatte ich halt gelernt. Dann bin ich ja irgendwie auch so sozusagen durchgekommen. Und würdest du, gab es in deiner Schulzeit einen Lehrer oder eine Lehrerin, die dich besonders geprägt hat oder andere Beziehungen sozusagen aus der Zeit, die jetzt heute noch anhalten, wo du sozusagen noch richtig gute Erinnerungen dran hast?
Ja, die bewegen sich sogar in Extremen. In dem einen Extrem sind es die sehr, sehr strengen, vor denen ich also ein überzogenes Maß an Respekt hatte. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die liberalen Querdenker, die mir sehr, sehr auch ans Herz gewachsen sind. Da hatte ich zwei Stück beispielsweise, aber auch eher Oberstufe. Das eine war mein Sozialwissenschaftslehrer, Herr Berke. Mhm. Und das andere war mein Pädagogiklehrer, der Herr Kalusche. Die waren beide ziemlich cool. Er ist Sportlehrer, war sowieso immer super. Aber eben das andere Extrem waren so diese überzogene Maße an Respekt. Französisch Herr Brinkmann, Mathe Herr Bergmann. Oh, da hatte ich schon echt, da hatte ich schon Muffensausen. Aber ja, klar.
Und sag mal, Pascal, jetzt hast du gesagt, dass du eher jemand warst, der, du hast das sehr positiv formuliert, der das alles ein bisschen hinterfragt hat. Also der wahrscheinlich auch ein bisschen vorlaut war, der nicht sich regelkonform unbedingt verhalten hat, der so ein bisschen sein Ding auch gemacht hat. Wenn du jetzt mal drauf guckst auf deine eigenen Kinder, und du hast ja aber dann für dich im Nachgang eigentlich mitgenommen, war gar nicht so schlecht, auch wenn ich in sozusagen während meiner Schulzeit dadurch eher auffällig war oder kein nicht das beliebteste Kind, zumindest lehrerseitig. Was gibst du eigentlich deinen Kids jetzt mit zum Thema, wie muss man sich korrekt in der Schule verhalten, oder ist das gar kein, weißt du was ich meine, oder ist das gar kein Maßstab, mit dem du da, in dem du mit deinen Kids über dieses Thema sprichst?
Ich sag denen drei Dinge, also ich sage ganz viele Dinge, aber drei Dinge versuche ich schwerpunktmäßig auch hervorzuheben. Das eine, was ich sage, ist, hör mal, Noten sind mir recht egal, weil ich von Beginn an diesen Druck raussehen möchte. Noten sind mir recht egal, aber strengt euch bitte an, weil aus meiner Sicht ist die Schule, so wie wir sie heute haben, für zwei Dinge gut. Das erste ist so, was sagen wir, die Grunddinge zu lernen, die man braucht, lesen, rechnen, schreiben, alles nett. Und vielleicht irgendwie soziale Interaktion. Aber vor allen Dingen lernst du zu lernen. Du lernst, Dinge zu tun, auf die du vielleicht auch mal keine Lust hast. Du möchtest rausgehen, guckst vielleicht aus dem Klassenfenster, siehst irgendwie einen schönen Baum und denkst dir, Mensch, da will ich jetzt viel lieber drauf klettern. Aber nein, jetzt sitzt du da und lernst bitte. Weil im Leben wird es immer Dinge geben, das sage ich denen, auf die haben wir keine Lust. Und sich dort zu disziplinieren und die Kraft aufzubringen, gerade die Dinge zu tun, das können auch Hausaufgaben sein, dafür ist Schule gut. Das ist gut. Und ich sage ihnen halt, streng dich an. Das Ergebnis ist mir egal. So, das waren jetzt drei Sachen. Das erste ist, Noten sind mir egal. Das zweite ist, mir ist wichtig, dass du dich anstrengst und diszipliniert bist bei Dingen, auf die du keine Lust hast. Weil das ist wichtig fürs Leben. Das dritte, was ich denen sage, ist, ihr dürft ruhig hinterfragen, wer euch etwas sagt und warum die Person euch das sagt. Weil nur weil jemand Lehrer ist und vorne steht, heißt das noch lange nicht, dass die Person recht hat. Das sage ich denen, ja.
Ja, finde ich sehr gut und sehr wichtig, auch differenziert, eben auch aus deinem eigenen, sozusagen deiner eigenen Vita heraus. Meines Erachtens nach ist eine der Kernaufgaben von Schule sein, den Kindern dabei zu helfen, ihre eigenen Potenziale zu erkennen, und Stärken zu erkennen, um an denen dann zu arbeiten und dann sozusagen die maximal entfalten zu können. So, das ist das, was ich, was sozusagen meine Anforderung in Schule ist und was aber auch meine Anforderung an mich selbst ist, wenn ich auf meine Kinder gucke. Wenn du das auch so siehst, wie glaubst du, wie gut ist da Schule sozusagen in diesem, in dem Bereich?
Also erstens, ich sehe das genauso. Ich glaube, Einstein hat es mal gesagt, jeder ist brillant, aber wenn du eine Kuh an ihrer Fähigkeit zu klettern bewertest, dann ist es halt einfach ein etwas doofes Ergebnis. Und du sagst es, ne? Also ich nutze das Prinzip Stärken für mich selber, in meiner Firma. Ja, ich will ja auch niemanden, der im Vertrieb richtig stark ist, in eine Buchhaltung setzen. Das ist ja bescheuert. Und das bringt mich so ein bisschen zurück zum zweiten Teil deiner Frage. Finde ich, dass das derzeitige Schulsystem da irgendwie da förderlich verhält? Nee, finde ich gar nicht. Weil Schule ist aus meiner Sicht one size fits all. Es ist vor allen Dingen aus meiner Sicht schade, weil Schule aus meiner Sicht bestraft Fehler. Und Fehler sind ja nicht das Gegenteil von Erfolg, sondern Fehler sind Bestandteil von Erfolg. Das weiß man, wenn man sich so ein bisschen mit Erfolg Persönlichkeitsentwicklung etc. beschäftigt und auch mit Unternehmertum. Und Schule bestraft Fehler. Allein schon dieser Rotstift, falsch. Das ist ja, absurd, statt zu schreiben, hey, prima, jetzt hast du mal herausgefunden, wie es nicht geht. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer, macht Fehler, ist alles gut. Nur nach Möglichkeit, machen Fehler nicht ein zweites Mal, weil dann ist es eine Entscheidung. Und ich finde, da macht die Schule keinen sehr guten Job, weil es einfach ein System ist, was sich aus meiner Sicht seit irgendwie, weiß ich nicht, was vorsichtig 70 Jahren nicht wirklich entwickelt hat. Wohingegen, wenn man sich unsere Welt mal anguckt, letzten 70 Jahre, das ist ja ein anderer Planet. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja,
so, und da treffen durchaus zwei Welten aufeinander.
Lass uns mal, ich mag das sehr gerne, deinen Ansatz Stärken versus an Schwächen arbeiten. Bei mir ist es so, ich habe gefühlt, das, was ich heute als Unternehmer in den Fächern, die ich nicht geliebt hatte, / nicht konnte, gelernt habe, das habe ich bis zur 8., 9. Klasse gelernt. Also meine These ist, Mathe, Physik, Chemie hätte ich in der 10, 11, 12, 13 nicht mehr haben müssen. In der Zeit hätte ich lieber was anderes gelernt, was mehr sozusagen meiner Persönlichkeit und auch meinen Potenzialen entsprochen hätte und damit dann am Ende auch mehr anfangen können, als diese Zeit abzusitzen, um nur noch klarer zu verstehen, ich kann kein Mathe und ich mag es auch nicht. So, wie guckst du drauf? Und man könnte auch sagen, nein, es braucht so ein gewisses Fundament und das muss ganz schön stark sein. Also wie siehst du da drauf?
Also ich glaube, dass wir mittlerweile einfach auch von der Forschung, von der Persönlichkeitsdiagnostik, weil nichts anderes ist das ja, so weit sind, erkennen zu können, auch schon im frühen Alter, was habe ich da jemand vor mir? Was ist das für ein Menschlein? Ist das eine extrovertierte, eine introvertierte Persönlichkeit, eher sachbezogen, emotional, etc., etc.? Das kann man identifizieren. Da gibt es ja auch tolle Persönlichkeitsmodelle, wo man sowas mit simplen Tests rausfinden kann. Und nochmal, ich kann einer Kuh einfach ganz schwer das Klettern beibringen. Und wenn ich sie dahin prügle, dann ist sie wahrscheinlich nie so richtig gut wie jemand, der das einfach, keine Ahnung was, ein Leopard, der kann toll klettern. Und B, wird sie wahrscheinlich nicht richtig glücklich dabei. Und das finde ich so schade, weil Friedrich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber im Schnitt von der ersten bis zur 12. Klasse verbringen wir so ganz grob 13.000 Stunden in der Schule. 13.000 Stunden. Und in diesen 13.000 Stunden lernen wir nichts über Finanzen, mentale Gesundheit, keine Ahnung was, Steuern, Zeitmanagement, Vermarktung, Kommunikation und so weiter. Das ist halt wahnsinnig schade, ne?
Ja, mega. Das ist schön, dass du das ansprichst. Das sind eigentlich auch aus deiner Perspektive alles Fächer, die es brauchen würde, aber aktuell nicht gibt, oder?
Ja, absolut. Und auch vielleicht ein bisschen verständlich, weil dazu müsste man ja einiges ändern, ne? Weil willst du ein anderes Ergebnis, musst du eine andere Handlung vornehmen, aber wenn wir uns mal den Weg angucken, der Pädagogen, der Lehrer, wie sie da hinkommen, wo sie sind, dann hat sich ja auch das nicht wirklich geändert in den letzten x Jahren. Also woher sollen sie es auch wissen, wie man, sag mal, vernünftig, keine Ahnung was, Kommunikation auf hohem Level, Steuern, Betriebswirtschaft, Marketing oder sonst was, mentale Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, woher sollen sie es wissen?
Ja. Weißt du, Pascal, was mich verrückt macht? Wir leben ja mittlerweile, und ich glaube, das würde jeder unterschreiben, in einer digitalen Welt. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie digital unsere Schulen sind, dann ist es ein ziemliches Armutszeugnis, weil, ganz spannende Zahlen, 96% der deutschen Kinder haben Zugang zum Internet, also über zu Hause. Aber nur 36% der deutschen Schulen haben Zugang zum Internet. Das heißt, in dem Moment, wo du an deine Schule gehst, hast du in zwei Dritteln der Fälle die Chance, dass es da nicht mal Internet gibt. Und wiederum auch eine spannende Zahl, 77% aller Schüler und Schülerinnen, die man gefragt hat, sagen, digitale Bildung findet viel zu wenig statt in unserem schulischen Alltag und wir sehen aber den Bedarf. Und das ist auch verrückt, dass du sozusagen zwischen der Lebenswirklichkeit, die hyperdigital ist, und der schulischen Wirklichkeit, die noch viel zu wenig digital ist, so ein Gap hast und das irgendwie im Jahre 2022.
Ja, das ist schwierig. Hinzu kommt ja noch was, nämlich tatsächlich ein Praxisbeispiel unserer Tochter eben während der Pandemie. Haben wir gesagt, naja, aber jetzt nichts stattfinden zu lassen, wollen wir nicht vielleicht irgendwie tatsächlich auf digitalen Unterricht gehen? Und ja, dann hieß es erst, naja, es hat ja nicht jeder irgendwie zu Hause einen Laptop oder einen MacBook oder ein iPad oder sowas. Und da haben sich einige Eltern zusammengetan, wir waren auch Teil davon, haben gesagt, ja gut, komm, dann schmeißen wir was in den Topf und holen halt für 25 Kinder iPads. Ja. Das ist ja machbar.
Ja,
ja. Also einfach alle Hürden aus dem Weg räumen. Und dann war die letzte Hürde, ja, nee, aber wegen Datenschutz, das wollen ja ganz viele nicht. Wo ich dann denke, naja, Freunde, also wenn das unser Problem ist, I don't know, weißt du, andere Länder laufen uns da echt davon, glaube ich.
Ja, und deswegen, also ich bin auch der festen Überzeugung, Pascal, das Thema digitale Bildung müssen wir allen Schülerinnen und Schülern da draußen zugänglich machen. Und zwar eben nicht nur denen, die das vielleicht zu Hause dann zumindest genießen können, sondern insbesondere natürlich auch denen, den 4%, die zu Hause keinerlei digitale Bildung haben. Das muss eigentlich mindestens in der Schule dann passieren. Und da sind wir noch weit weg. Und ein Thema, was ich da eigentlich als zentral sehe, auch im Grunde mal auch als eine Forderung da an unser System ist, stell dir mal vor, Pascal, wir hätten eine digitale Bildungsplattform, wo sozusagen alle Anbieter von digitalen Inhalten drauf stattfinden und jede Schule, jede Schülerin, jeder Schüler und auch Eltern können darauf zugreifen und das nutzen, die Lehrer in ihrem Lehreralltag anwenden, die Schüler zu Hause, also eigentlich ganz simpel, würde ich sagen, aber sowas gibt es in der Form noch nicht und glaube ich, braucht es unbedingt. Es gibt andere Länder, die mit sehr gutem Beispiel da vorangehen und sowas auch schon gemacht haben. Und das würde doch sozusagen aus, wenn ich da so an dich als Unternehmer appelliere und auch an mich, das muss doch umsetzbar sein. Aber wir sehen, wie schwer wir uns sozusagen als Staat damit tun, dass sowas stattfindet.
Das ist vielleicht aber auch genau der Punkt, ne, als Staat. Weil wenn wir mal in andere Länder gucken, ganz spannend ist ja vielleicht, ob man ihn jetzt mag oder nicht, ist dahingestellt, aber Elon Musk als Unternehmer, der ja, ich weiß nicht, wie du dich da vielleicht auch mit auseinandergesetzt hast, der ja eine eigene Schule ins Leben gerufen hat für seine Kinder. Der 5 Kinder und ist sehr kritisch dem Bildungssystem gegenüber eingestellt und sagt, okay, nein, dann gründe ich eine eigene Schule. Und kriege jetzt den Namen nicht zusammen, aber übersetzt aus dem Lateinischen heißt das to the stars, also erreicht bis zu den Sternen, heißt der Name. Und alle Mitarbeiter bei Tesla, die ist also angedockt an der Tesla-Zentrale, alle Mitarbeiter von Tesla, die Kinder haben, kommen auch in den Genuss, ihre Kinder dorthin zu schicken. Geil. Und die haben komplett digitales Lernen. Mhm. Die haben Fächer, da schnallst du ab. Aber da kommt dann halt einer und sagt, na gut, ich mach mal. Und versus der Staat, der da vielleicht eher ein riesengroßer Träger Öltanker dagegen ist. Ne? Ist halt auch nicht leicht.
Aber daran siehst du, das, also ich wusste das nicht, Pascal, aber daran sieht man, dass jemand, der sozusagen so in Anführungsstrichen visionär ist wie er, für den ist es sozusagen eine Grundpflicht, tatsächlich auch da anzusetzen und zu sagen, wie muss eigentlich Schule heute sein, damit unsere Kinder morgen da sozusagen auch eine Rolle spielen können. Und finde ich total richtig und auch super wichtig, ja.
Absolut. Und er sagte dazu, tatsächlich Zitat Elon Musk, es ist leichter, die Menschheit auf den Mars zu schicken, als das Schulsystem zu revolutionieren. Also das mal zu seiner Einschätzung, ne?
Ja. Lass uns mal ein bisschen nach vorne springen. Ich finde das bei dir ganz imposant, weil du als Unternehmer sehr viel erreicht hast und wo man sozusagen von außen drauf schauen würde und sagen würde, wow, der Pascal ganz schön erfolgreich, was der da so alles aufgebaut hat. Und das, Klammer auf, obwohl der nur einen Tag in die Uni gegangen ist. Wie kann denn das sein? Hol uns da mal sozusagen ein bisschen ab, warum du dich so entschieden hast. Und ob du das auch deinen Kindern empfehlen würdest, da so zu handeln sozusagen?
Also erstmal möchte ich erfolgreich ein bisschen relativieren. Ich bin jetzt hier nicht, ich bin nicht Elon Musk, sondern wirklich ein ganz bodenständiger, kleiner Unternehmer. Aber zwei Teile, warum habe ich mich so entschieden und was sage ich euch meinen Kindern? Ich habe mich dafür entschieden, weil ich fühle mich der Praxis hingezogen und empfand mich immer als jemand, für den dieses Konzept der frontalen Druckbetankung in Hörsälen oder Schulräumen nicht so wirklich passte. Da wird mir immer langweilig und ich mag das nicht. Und dann hatte ich einfach irgendwie Glück, Fügung oder was auch immer das war, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach. Ich hatte halt auch nie Angst und den Weg habe ich eingeschlagen und dann auch nicht mehr verlassen. Aber was rate ich eigentlich anderen? Weil ich kriege ja auch über Social Media und sonst wo sehr viele Anfragen, gerade auch von jüngeren Menschen, die das dann hören bei mir, oh, der hat ja auch nicht studiert. Und das sind tatsächlich nicht wenige. Das ist also durchaus eine Handvoll vielleicht so im Monat, die mich fragen, hör mal, soll ich studieren oder ich studiere, soll ich es abbrechen? Und was ich dann immer sage ist, weil es ja eine sehr, sehr, ist eine heikle Angelegenheit. Ich sage, naja, wenn dein Berufswunsch in eine Richtung geht, wie beispielsweise was Medizinisches oder in eine Ingenieursrichtung, Bauingenieur, Maschinenbauingenieur oder tatsächlich auch Architektonisches oder sowas. Mhm. Da ist ein Studium unabdingbar. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Ja?
Ja.
Aber, und das ist dann vielleicht erst so mein Turf, mein Spielfeld, willst du in die Wirtschaft gehen, dann, und das sage ich auch meinen Kindern, sei einfach vorsichtig, wem du zuhörst, weil es ist aus meiner Sicht viel besser, von Mentoren zu lernen, als von Lehrern, als von Professoren. Jetzt gibt es Ausnahmen, es gibt auch Lehrer und Professoren, die sind Mentoren, weil die einfach die haben so eine Street-Smartness, die haben eine Lebens-Smartness, die können da cool was weitergeben. Aber einer, der nur irgendwie so ein Standard-Repertoire an Wissen hat und das über Jahrzehnte im schlimmsten Fall seinen Studentinnen, Studenten, Schülerinnen, Schülern weitergibt, da sage ich, das musst du nicht unbedingt haben. Weil, wenn ich mir mal einen normalen Professor angucke, der für Wirtschaftswissenschaften oder so zuständig ist, und da spreche ich jetzt auch mal dich an als Unternehmer, Freddy, wer soll denn da, wie lange bist du jetzt Unternehmer? 15 Jahre, 20 Jahre, keine Ahnung was. Aber wer soll denn da mithalten können? Es ist doch logisch, dass du in der Praxis immer wesentlich mehr lernst, insbesondere wenn du in der Praxis bleibst, mit dem Wandel und dem Change, den wir da draußen haben, dass du einen vielleicht ein bisschen von der Praxis isolierten theoretischen Lehrkörper, dass du den outperformst. Ist doch immer so.
Ja.
Und
ja.
deswegen ist aus meiner Sicht, das sage ich auch meinen Kindern, ich habe zu Hause eine kleine Bibliothek, so ein großes Bücherregal, sagen wir so. Übrigens, wenn der Fernseher größer ist als das Bücherregal, hast du ein Problem. Und ich sage meinen Kindern immer, hör mal, ist egal, macht euch keine Sorgen. Lest nur die Bücher, die da drin stehen. Da stehen so, keine Ahnung, 1000 Bücher drin zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Entfaltung, Kreativität und so weiter und so fort. Verkaufen, Marketing und, und. Wenn ihr da nur 10% von lest, muss ich mir um die nie Sorgen machen. Das heißt, ich glaube, die Schule des Lebens ist da für vieles besser als die Universität, glaube ich tatsächlich.
Ja. Hast du sehr schön gesagt, ich meine, passt ja sogar zum Titel unserer Sendung hier, Schule des Lebens. Das ist übrigens einer der Punkte, die mich bei dir sehr beeindrucken, dass wie viel du liest. Und ich habe auch mal jemanden gehört, der dir dann die Frage gestellt hat, wie schaffst du es, so viel zu lesen? Und dann sozusagen antworte ich jetzt für dich, weil du das priorisierst, weil du dir dafür die Zeit nimmst. Und das finde ich ganz toll, weil das zeigt ja, hier spricht nicht jemand, der generell sagt, so diese Theorie, was irgendwelche Professoren und in irgendwelchen Büchern steht, interessiert kein Mensch, ganz und gar nicht. Und ich bin eh schlau und habe alles in meiner Praxis gelernt. Das ist ja gar nicht deine Speech, sondern du sagst sozusagen, von denen lernen, die es wirklich können. Und das können natürlich auch Leute sein, die hervorragende Bücher dazu geschrieben haben. Und das beeindruckt mich bei dir sehr. Lass mich da vielleicht nochmal sozusagen ein bisschen ein anderes Thema auch mit dir aufmachen. Ich glaube generell, Pascal, dass diese Denke sehr veraltet ist, aber leider auch sehr verbreitet, dass man muss ein Abitur machen, man muss studieren, man muss einen gescheiten Job finden. Also das ist auch Generation meiner Eltern, die genauso gedacht. Wäre es unvorstellbar gewesen, dass ich ins Handwerk gehe, sozusagen aus dem Selbstverständnis meiner Eltern heraus. Und das ist eine Form der Bevormundung meines Erachtens nach, die nicht mehr zeitgemäß ist und auch gegen dieses Thema Potenziale. Was liebst du denn wirklich? Und hey, im Handwerk gibt es so viele tolle Dinge und wir brauchen sie auch, ja? Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das hat auch ein bisschen was mit der gesellschaftlichen Blick auf darauf zu tun, auch auf diese Berufsgruppen zu tun, die dann vielleicht, ich weiß nicht, wie du da drauf schaust, aber vielen die Chance schon von Anfang an nehmen, diesen Weg überhaupt einzuschlagen, weil ja die Gesellschaft sagt, was, Handwerker? Du musst BWL studieren, damit du mal was werden kannst.
Ja, ja, also bin ich bei dir. Zwei Sachen dazu. Das erste ist, ich glaube, dass Erfolg heute ja viel mehr liberalisiert ist als noch vor 20, 30, 40 Jahren, weil eben jeder, der Handwerker, der kann ja morgen sagen, ey, jetzt baue ich aber folgende Firma aus meinem Handwerk. Oder jetzt mache ich was völlig anderes. Dass gerade das Internet liberalisiert ja Entfaltung und Gestaltung und Unternehmertum. Klar, willst du irgendwie auf einmal vom Handwerker in die Corporate-Richtung und bei, weiß ich nicht was, McKinsey Partner werden, ist wahrscheinlich schwierig. Ja, ist wahrscheinlich schwierig, aber so. Aber es gibt ja auch Millionen andere Spielplätze, die man begehen kann. Das ist mal so das Erste. Und das Zweite ist, da darf man ja auch mal hinterfragen, wer einem eigentlich diesen Rat immer gibt. Junge oder Mädel, lern was Gescheites, dann gosch zur Sparkasse und dann und so. Das ist ja, wer empfiehlt einem das? Sind ja meistens auch eher Menschen, die vielleicht eher in so einer Box sind und eben den Schritt zur Selbstverwirklichung nicht gegangen sind. Und das ist was, da habe ich halt immer ein Problem mit gehabt, schon immer. Und das ist wieder der Teil, den ich meinen Kindern sage, hör zu, aber hinterfrag auch, wer sagt dir da was? Ja? Und welchen Track Record sozusagen hat diese Person dir das zu sagen? Das ist ja, wenn du ein Haus bauen willst, und dann sprichst du mit Leuten, ich überlege mir ein Haus zu bauen, soll ich eins bauen? Dann sagen wir, um Gottes Willen, mach das bloß nicht und du hast nur Theater. Aber wer sagt dir das? Das sind ja alles Leute, die noch nie ein Haus gebaut haben. Ja. Wer eins gebaut hat, sagt, achte auf Folgendes, es wird hart, mach's, aber achte auf Folgendes. Aha. Und das ist bei allem so. Willst du Millionär werden, ja, dann holst du vielleicht einen Geldtipp bei einem, der schon Millionär ist und nicht bei einem, der es nicht ist. Mhm. Und so, das geht doch für alles im Leben.
Ja. Ja. Oh, das mag ich richtig gerne, Pascal, weil das sozusagen eine sehr schöne sozusagen auch Analogie zwischen, also ich mag das, ja, total. Und das ist auch ein super Advice tatsächlich. Umgib dich mit Menschen, die sozusagen dich enablen und frag Menschen, die von dem eine Ahnung haben, was du machen möchtest. Macht total viel Sinn. Und vielleicht noch sozusagen ein bisschen anderer Aspekt, und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, auch gerade für unsere Kinder und Jugendlichen und Schüler und Schülerinnen, ist, dass in der Welt, in der wir jetzt leben, vor allem in den letzten 5 bis 10 Jahren, Pascal, sozusagen das, was andere über uns denken, so viel wichtiger geworden ist, als was ich vielleicht selbst über mich herausgefunden habe und denke. Ja. Und sozusagen, wenn das früher nur die Eltern waren, die vielleicht einen Impact haben, dann ist es jetzt noch ein größerer Kreis und wie werde ich auf Instagram und so weiter wahrgenommen. Das heißt, ich glaube, man kann gar nicht genug dafür tun, um wieder zu sagen, hey, besinn dich, ja?
Absolut. Ich sage immer, es ist gar nicht so leicht, es sagt sich leicht, aber es ist nicht leicht. Ich sage mal, finde raus, was du liebst. Und finde dann einen Weg, davon richtig gut leben zu können und glücklich zu werden. Ne? Und da haben mich dann viele gefragt, ja, aber Pascal, wie geht denn das rauszufinden, was du wirklich liebst? Und ich kann dann nur eine ganz banale Antwort geben. Ich gebe immer die Antwort, du, ich glaube, das ist ein bisschen so wie rauszufinden, was deine Lieblingsfarbe ist. Was du da nämlich machst, ist, du guckst dir ganz viele verschiedene Farben an. Du hast irgendwie so ein Paket mit 50 Buntstiften. Und dann sagst du, boah, ja, viele. Dann nimmst du mal 4, 5 Stück, wo du sagst, die gefallen mir. Und die guckst du dir näher an. Und da findest du raus, was deine Lieblingsfarbe ist. Also übers Tun. Ja. Übers Tun. Ja. Aber dafür braucht man halt auch ein bisschen Geduld und Zuversicht. Und das halte ich auch für eine ganz wichtige, auch erzieherische Aufgabe. Also ich zumindest für meinen Teil, meinen Kindern auch diese Zuversicht an die Hand zu geben, zu sagen, nee, wird schon. Geh mal deinen Weg, wird schon. Ja. Folge deinem Herzen, es kommt zu dir. Es kommt zu dir. Es wird dich finden.
Pascal, also ich glaube, schöner können wir diese Folge von Schule des Lebens eigentlich nicht abrunden. Bleibt mir nur noch eine allerletzte Frage, die ich sozusagen fast schon traditionell am Ende immer stelle. Wenn du die Möglichkeit hättest, lieber Pascal, vor allen Schulen in diesem Lande ein Plakat oder mehrere Plakate aufzuhängen, die natürlich dann gelesen werden von Schülern und Schülerinnen, von vielleicht den Eltern, die hinkommen, vielleicht von den Lehrern. Was würde auf deinem Plakat stehen?
Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe. Ich würde da draufschreiben, lerne zu lernen, der Rest ist egal. Warum? Weil das ist so ein bisschen auch der Appell, den ich gerne meinem früheren Ich gegeben hätte. Lerne zu lernen, das ist so dieses, okay, lerne die Arschbacken zusammenzukneifen, auch mal was zu machen, auf das du keinen Bock hast, aber lerne zu lernen. Lerne, dich in Materien reinzudenken, zu begeben und die Essenzen rauszuziehen. Der Rest ist egal. Was ich damit meine, ist, Noten sind egal. Wirklich, sie sind egal. Sie machen nur Druck und aus meiner Sicht das falsche Anreiz. Und das Letzte, was ich dazu schreiben würde, ist, prüfe, wem du zuhören solltest. Und das ist so genau dieses. Ne? Also wer ist die Person, dass sie dir sagen darf, wie die Dinge angeblich zu sein haben oder sind?
Das würde ich total gerne. Mag ich total gerne. Es sind zwei, fast schon zwei tolle Messages. Insofern würde ich sagen, Pascal, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, so viele, ich würde es fast Weisheiten nennen, aus deinem nicht mehr ganz so jungen Unternehmerleben zu teilen. Na, Quatsch, wir sind ja beide gleichaltrig. Aber das fand ich ganz, ganz toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich bin mir sicher, ihr habt auch eine Menge mitgenommen. Wenn dem so ist, dann schaut gerne nächste Woche wieder vorbei, hier bei Schule des Lebens. Und ciao, lieber Pascal.
Ciao, Freddy, ihr Lieben. Tschüss.